Techtelmechtel, der Mechpel-Pod.
Der Tech-Podcast.
Techtelmechtel,
der Tech-Podcast von Digitech.
Folge 184 schon. Heieiei, das rasant kommen wir voran. Mit mir, am Philipp Rüegg, mit dem Michel Brändle.
Hallo miteinander.
Und dem Domagoj Belancic.
Hallo.
Mal in einem Trio unterwegs, weil der Flo war eigentlich auch noch angedenkt gewesen, aber dann hat er gemerkt, ah ja, ich habe ja doch noch einen Termin, der mir wichtiger ist als Podcasten mit uns. Das ist auch ein Skandal.
Ja, und ich glaube, wir laden ihn gar nicht mehr ein.
So ich glaube, für das wird er gescholten, ein Jahr lang. mal schauen, wird ein Jahr nicht mehr eingeladen. Zum Jubiläum. Nach dem Jubiläum erst wieder. Er darf nicht mit uns feiern. Aber zu feiern haben alle Galaxy-Anhänger. Dort ist nämlich ein neues Telefon rausgekommen. Über das werden wir noch reden. Michel hat es nämlich schon anschauen und anlangen.
Yeah.
Dann anschauen habe ich im Big Screen zwei Filme, die sind jetzt schon ein Weile älter, aber wir haben ja seit Anfang Dezember keine reguläre Folge mehr gemacht. Darum haben wir gefunden, können wir wieder mal ein bisschen länger über unsere Soft-Themen reden, sage ich jetzt mal. Darum habe ich dort Saltburn und Dream Scenario. Und dann in der Spielecke haben wir auch ganz viel. Mal schauen, ob wir da wirklich alles durchbringen. Aber wir reden sicher mal über Pal World. Ja, Pal wie Pal, oder?
Wahrscheinlich. Kollege.
Pal World, so ein Pokémon-mäßiges Game mit Guns. Dann ein Game ohne Guns, Another Code Recollection. Und ein Game wieder mit Guns, The Last of Us 2 Remastered. Ja, aber komm, wir fangen an mit den News.
News aus der Tech-Welt.
Michel, du bist bei Samsung und hast dich voll labern lassen, bevor du am Abend dann die Live-Konferenz auch den Rest der Welt schauen kann. Und sie haben dir das Galaxy S24 vorgestellt. Ist das lässig?
Das ist korrekt. Genau. Ich bin nicht bei Samsung direkt gewesen. Weiss nicht, ob wir schon mal im Club Bellevue in Zürich waren. Eigentlich eine Diskothek. Also eigentlich gehst du dort in den Ausgang und dementsprechend war auch so ein bisschen die Atmosphäre gewesen. Also wir konnten an der Bar unsere Getränke bestellen und so.
Ist der am Bellevue, nehme ich an?
Der ist genau ja. Dort. Also so am Eck, man zwar müssen den Eingang finden, es ist irgendwo in einem Zwischengängchen extra so ein bisschen versteckt, natürlich, oder? Damit das Feeling ein bisschen stimmt.
Ich glaube, ich war der, wo Sony PSVR vorgestellt hat. Im Fall. Ich glaube es.
Ja. Also die erste vor 7 Jahren.
Ja, ich glaube, das war im Fall dort gewesen, weil jetzt macht es ja nichts mehr in der Schweiz, wir sind ja nicht mehr so wichtig. Ich habe das Gefühl, bin ich dort gewesen, ja.
Ja, das kann gut sein. Also, ich habe es einen speziellen angefunden, aber in dem Fall ergibt es noch relativ gut für das. Ja, auf jeden Fall dort Galaxy S24-Reihe sind ja drei verschiedene Geräte. Also das Ultra, wo einfach alles High-End drin ist und das Normale und das Plus. Das Plus ist einfach ein bisschen die grössere Version. Kannst du es ein bisschen selber entscheiden, würde ich einen riesen Knochen oder würde ich ein bisschen einen kleineren Knochen in der Hand haben?
Also riesig sind die alle, oder?
Riesig, eben darum sind alle sind super gross und ich bin einmal froh, wenn es wenigstens ein bisschen kleinere Version gibt. Genau, hardwaremäßig sind sie so ein bisschen stehen geblieben, habe ich das Gefühl. Also es ist nicht wahnsinnig viel Neues. Sie haben dann wirklich auch gesagt, hey, wir stellen jetzt nur die neuen Sachen vor, nicht wahr, haben wir alles in unseren Smartphones verbaut, sondern weißt, wirklich explizit neu. Und so ein bisschen haben sie an der Kamera geschraubt. Snapdragon Gen 8, Gen 3 ist drin, statt der 2er. Also dort haben sie ein bisschen aufgestockt, aber nur im Ultra. Das war auch so eine Diskussion gewesen. Sie haben ja den Exynos-Chip, den hauseigenen Chip, haben sie bei den anderen zwei Geräten verbaut. Und der ist bis jetzt nie gut angekommen. Also
ist das immer noch so, dass sie auch von, früher haben sie auch von Region zu, also in gewissen Regionen immer die Exynos drin und die anderen die Snapdragon? Das habe ich nie ganz gecheckt, was denn überhaupt der Grund ist für das?
Hauptsächlich ist es so, also sie sagen, es geht ein bisschen um die Verfügbarkeit. Also sie wollen nicht abhängig sein, natürlich von anderen Chipherstellern. Dort ist ja auch immer so Chipknappheit, da haben wir jetzt ein paar Mal gesehen, ist immer ein bisschen ein Problem gewesen, nachher kann man es nicht verschiffen. Lauter so Sachen, die so ein bisschen im Vordergrund stehen. Und persönlich habe ich das Gefühl, es ist auch einfach ein bisschen günstiger, wenn du deinen eigenen Chip hast und du musst dich auch nicht darum kümmern, dass du irgendwelche Sachen musst von ihnen abkaufen musst. Ist ja immer, Snapdragon hat so verschiedene Sachen, die irgendwie nur über sie laufen und da kostet halt jedes Mal wieder, wenn sie einen neuen Chip rausbringen. Und
aber sind Samsung die besseren sind eigentlich die mit Snapdragon dann trotzdem, oder?
Ja, also sie sind halt immer auf dem neuesten Stand und die sind auch von der Prozessorleistung her, haben sie bis jetzt immer am allerbesten abgeschnitten.
Okay.
Und ich auch so, der durchschnittliche Nutzer wird wahrscheinlich von der Leistung her vom Unterschied wahrscheinlich nichts merken zwischen den zwei Varianten, oder?
Ja. Das sagt Samsung auch. Also wenn wirklich willst, explizit alles rausholen, dann ist der Snapdragon hure nice. Und wenn es da eben so als Alltagsnutzer eigentlich wie so ein bisschen nicht ganz drauf wach und merkst nicht viel, sagen sie. Ja, wir sehen es dann vor allem.
Vielleicht Akkuverbrauch habe ich noch gelesen, oder? Dass es Effizienzunterschied gibt zwischen den zwei Chipsets. Aber ja, das ist, wird dann wahrscheinlich auch auf ein paar Prozent rauslaufen auf den ganzen Tag, nehme ich mal an.
Ja, ich habe auch das Gefühl. Und vor allem irgendwie, also mehr als einen Tag hebt der Akku eh nie. Und dann musst du es sowieso laden. So. Ich habe das Gefühl, da ist mega wenig, was ausmacht. Aber eben halt, da ist immer so das Theoretische, was du dann halt siehst, schwarz auf weiß. Und dann hast du das Gefühl, ah, es ist schlechter, das würde ich nicht. Okay, darum ich bin gespannt, wie es sich auswirkt auf das.
Also das genau, High-End hat einen neuen Chip und die anderen zwei haben die ältere. Und also designmäßig ist es auch etwa gleich, habe ich gefunden.
Ja, sie sehen mega ähnlich aus. Sie gehen jetzt alle wieder so ein bisschen. Vorher ist ja das Display, die Edge, die Curved Displays, also die auf der Seite abfallen, sind mega in Mode gewesen. Und jetzt ist wieder flache Displays, ist wieder im Trend, dass irgendwie alles mattiert ist statt glänzig. Also ich habe das Gefühl, alle Smartphone-Hersteller wechseln immer so ein bisschen hin und her. Das ist der einzige Unterschied, den du siehst. Also, und das irgendwie noch der Blitz von der Kamera ist ein bisschen versetzt. Ich habe das Gefühl, das ist auch so ein bisschen damit, wieder musst du andere Hüllen kaufen. Aber keine Ahnung. Einfach so minime Unterschied, einfach, dass du so ein bisschen das Zubehör wieder verkaufst. Sonst ist eigentlich nichts gross anders. Also du kannst es wirklich nebeneinander legen und du siehst keinen Unterschied fast.
Hey, Kameras hast du vorhin schnell erwähnt. Das habe ich gelesen. Das ist für mich persönlich eine Enttäuschung, dass es kein 10-fach Zoom hat. Also 10-fach optischer Zoom, sondern nur noch 5-fach optisch. Wieso?
Ja, genau.
Wieso machen sie das?
Samsung hat gesagt, nach ihren Erfahrungen, die sie gemacht haben von den alten Geräten, ist der 10-fach Zoom praktisch nicht benutzt worden. Persönlich finde ich, haben sie schon ein bisschen recht, er ist meistens ja auch nicht besonders gut. Dann nutzt es mehr so ein bisschen als Fernrohr oder so. Also weißt du, wirklich Fotos damit machen.
Ja, fast nur mit dem Fotos gemacht.
Schon? Ah, spannend. Ja, dann haben sie uns vielleicht angeschaut, ich weiß es nicht. Aber sie haben gesagt, der 5-fach Zoom wird um Welten mehr benutzt.
Okay.
Und darum haben sie gefunden, komm, wir machen dort, dass du die vollen 50 Megapixel dort nutzen von den Weitwinkeln und vor allem. Und dann hast du irgendwie ein bisschen bessere Qualität. Dafür fällt halt der 10-fach Zoom in dem Sinn weg. Also er fällt ja nicht weg, er ist einfach nicht mehr optisch.
Ja, ja, digital, genau, kannst du immer noch.
Ja, genau, es ist einfach halt digital.
Für die Qualität macht das schon recht einen Unterschied, oder? Ob er digital ist oder optisch, oder?
Hey, ich weiss nicht, eben Samsung, der Hauptpunkt, den sie eben gestern vorgestellt haben, ist AI, also KI, künstliche Intelligenz. Und sie sagen, sie können relativ viel mit dem rausholen. Also von dem her bin ich mega gespannt, wenn du es nebeneinander hast und vergleichst, ob es wirklich so ein Unterschied ist. Und auf dem Handy siehst du den Unterschied wahrscheinlich nicht brutal.
Also ich finde es jetzt gerade beim Pixel, ist ja so, ich habe beim 8 Pro und ich finde ehrlich gesagt, einfach qualitativ ist einfach nichts. Also es ist wirklich nur zum irgendwie. Also du machst kein Foto, wo irgendwie schön ist zum Anschauen, aber bei dem nicht.
Nein, machst du nicht.
Das, was sie angekündigt haben, die Nachverbesserung da, die ist ja noch immer noch nicht implementiert, weißt du? Für den Ultrazoom.
Jetzt beim Google Pixel?
Ja, darum.
Okay. Ja, ich habe es noch gar nicht mehr ausprobiert.
Ja.
Aber spannend. Ja, voll. Also Samsung, ich glaube, es sind schon viele Sachen, die sich ein bisschen einsparen. Dafür kostet das Smartphone das neue auch weniger, als das letztjährige beim Release gekostet hat. Kann man dafür auch positiv sehen. So, ich glaube, 1-200 Franken macht es ungefähr aus.
Ah, also, krass. Ja gut, das ist schon
noch... Das ist auch noch nice. Ja. Also dann sparst du ein bisschen etwas ein, dafür kannst du... Verbraucher dann irgendwas zurückgeben. Und zurückgeben kannst du ihnen übrigens auch, dort haben sie jetzt ein bisschen aufgeschlossen mit Google beispielsweise, dass du 7 Jahre Support hast. Also du kriegst 7 Jahre Android-Updates und Sicherheitspatches. Das finde ich grosszügig, eben sie haben auch müssen, oder? Die EU hat es ja ein bisschen verordnet, dass Smartphones länger heben.
Ist auf jeden Fall eine gute Entwicklung, ja.
Ja, das finde ich auch nice. Eben, und der Rest, wirklich spannend, war einfach KI gewesen. Also wir haben es auch beim Google Pixel gesehen, da ist so ein bisschen Tendenz, dass du überall ein bisschen so Assistenz überkommst beim Fotos und Fotos bearbeiten und bei Google Suche und so Sachen. Also Samsung hat da auch ein bisschen was eingebaut, auch in Zusammenarbeit mit Google. Was natürlich nicht immer so sagen, aber auf Nachfrage haben sie dann schon gesagt, ja hey, ein paar Sachen haben wir auch von Google übernommen. Ich meine, die sind die beste Quelle für so Sachen. Und dort habe ich ein, zwei Punkte, die ich gefunden habe, die möchte ich auch ein bisschen näher bringen, weil die habe ich noch cool gefunden. Also wirklich auch praktisch im Alltag. Viele Sachen sind ja so ein bisschen ramsch, wenn du irgendwie willst, ein Wallpaper bearbeiten oder so, wo du KI fragen kannst, so, hey, mach mal eins aus dem und dem Bild. Das sind Spielereien. Aber es gibt Sachen, wo ich finde, die kann man brauchen. Und das eine davon ist Circle to Search. also quasi einen Kreis machen, um etwas zu finden. Und zwar funktioniert das so, dass du, egal wo du gerade bist, angenommen, sind eben jetzt so ein bisschen am Film schauen und er sieht irgendwie Schuhe von einer Person und findet, hey, das sind hure coole Schuhe. Und dann normalerweise, wenn jetzt die unbedingt willst haben oder nachschauen, wo es sie gibt, gehst du irgendwie auf Google und versuchst es zu beschreiben oder drückst irgendwie auf Pause beim Film und hast eine Ewigkeit, bis du es gefunden hast. Und da kannst du irgendwie einfach so, kannst in die Foto-App reingehen, du musst nicht einmal unbedingt ein Foto machen, sondern kannst dann einfach auf den Home-Button ein bisschen länger draufdrücken und dann macht es da so einen temporären Screenshot. So ein bisschen blau hinterlegt sich da aus. Und dann kannst du einfach mit dem Finger einen Kreis machen um das Objekt, das du gerne suchen möchtest über Google. Und dann sucht es da. Und
das funktioniert. Google, das ist wie Google Lens, oder?
Genau. Bei Google Lens ist einfach noch so, irgendwie, dort musst du halt direkt in die App reingehen oder musst es suchen oder musst das Foto aufladen. Da funktioniert es halt über alles. Du kannst auch, wenn du währenddem einen Film am Anschauen bist, über Netflix oder so, kannst du einen temporären Screenshot machen. Oder wenn du irgendwie noch alte Fotos hast, kannst du einfach umkreisen. Also du musst wie nicht in eine separate App oder so gehen.
Also es sind so zwei, drei Schritte weniger, bis zum Ergebnis kommst eigentlich. Aber Funktionalität ist eigentlich, Google Lens hat einfach gäbiger, praktischer und schneller.
Aber bei Google Lens kannst du nicht aber wenn ein Video auf dem Handy würdest schauen, wüsste, dann könntest du das, glaube ich, nicht.
Du müsstest wie auch einen Screenshot machen und Menge, ich glaube, Netflix tut es ja so ein bisschen boykottieren, dass du Screenshots machen kannst, soweit ich weiß. Also es geht, glaube ich, nicht bei allen Apps, dass du Screenshots machen kannst, oder?
Ja, genau. Aber eben sonst ist ja Google Lens App jetzt natürlich, denke ich, für das du Sachen fötterst und da kannst du natürlich nicht ein Bild auf dem... Gut, aber du kannst ein Bild auswählen, das ist schon so, wie du sagst. Dann musst du zuerst Screenshot machen und dann in Google Lens App gut das anschauen. Aber das Prinzip ist das gleiche und eben offenbar auch die gleiche Suchengine dahinter.
Genau, also ich habe geschaut, je nachdem halt, wie quasi der Algorithmus funktioniert, greift es auf die eine oder andere Sache zu. Darum bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass am Anfang auf dem Samsung-Handy jetzt nicht gerade Digitech angezeigt hat, wenn du irgendwie Samsung Galaxy Buds eingekreiselt hast oder so.
Aber genau, gut, ich weiß nicht, wie viele Objekte dort hatten, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass das einfach die Suche ist, einfach für nichts. Sachen, wo ich eben wirklich so spezifisch suche, dass ich sie ja nicht, weißt du, keinen Namen kenne und so, habe ich im Fall auch noch nie, glaube ich, irgendwie etwas gefunden. Also das ist etwas Brauchbares.
Bei mir hat es jetzt da, wo ich gesucht habe, relativ gut funktioniert. Ich habe natürlich dann auch irgendwie, eine Frau ist vorbeigelaufen und die hat Sportschuhe angehabt, dann haben wir schnelle Fotos gemacht. Es ist nicht einmal eine gute Qualität gewesen, es war wirklich so in Bewegung gewesen. Und er hat es trotzdem gefunden.
Aber dann hat sie vermutlich auch bekannte Schuhe gehabt. Oder? Irgendwie...
Ja, klar. Ich denke auch nicht, dass es bei allem wahnsinnig gut funktioniert. Und was auch spannend ist, ich habe gesagt, ja, hey, wenn du den Leuten abfotografierst und so, weißt du, zum Beispiel ein Schauspieler, da habe ich schon so oft gehabt, hey, woher kenne ich den Schauspieler aus einem Film? Dann willst du doch auch wissen, wer der ist.
Und wenn den Leuten Tommy so... versuche ich jetzt muss, wenn er noch eine Jacke hat. Und schau mal, das kannst du vergessen, wenn gar nichts.
Ja, die ist halt so verwurstelt jetzt da. Und,
Ja, aber ich meine, das Adidas-Logo, weißt du, könntest du meinen, es müsste irgendwie...
Wäre ja cool, wenn es klappt, ja.
Yeah.
Ich bin mega gespannt, wie das funktioniert. Nein, also ist gut. Vor allem eben gerade so Sachen, wo du sagst, wo du sonst nicht findest mit Google Lens. Spannend zu herausfinden.
Was ist vorhin noch sagen wegen der Schauspieler? Funktioniert das?
Ja, genau. Da habe ich eben auch gefragt, gerade eben wegen so, also ich würde jetzt nicht, dass jemand mich fötelt und dann gerade findet, bös gesagt.
Ja.
Von dem her, sie haben aus Datenschutzgründen haben sie da gesperrt, dass du irgendwelche Personen kannst suchen.
Ah, ganz
also wenn
okay.
du eine Person einkreiselst, kannst du es rausnehmen. Was aber ist mega öffentliche Personen, die du auf Google eben auch zuhauf findest. Mhm. Die findet es da meistens. Also wirklich Schauspieler oder eben sonst berühmte Persönlichkeiten, die so im öffentlichen Leben sind. Also okay. die so, bös gesagt, allgemein gut sind. Die findet es am ehesten noch. Also alle Verse hat er zum Beispiel gesagt, findet es.
Okay.
So als Beispiel. Genau, ja. Das wäre so das Erste, was ich recht spannend gefunden habe. Und das Zweite, was man ausprobieren ist der Dolmetscher. Ich glaube, beim Google Pixel, ich weiß nicht viel, ob du das schon ausprobiert hast, so ein bisschen mit Übersetzen, wenn also du etwas redest.
Das Google Translate gibt es ja eh auf allen, dass du das kannst genau. auch anheben und übersetzt die beiden richtigen.
Ja, voll.
Das macht es jetzt aber mit dem, wenn du telefonierst mit jemandem, das ist ja... Ja.
Genau, Samsung hat da eingebaut, dass du es kannst, wenn du mit jemandem telefonierst, so einschalten. Spannend finde ich auch, du kannst einschalten, eben, was hat er für eine Sprache, was habe ich für eine Sprache. Und du kannst entscheiden, will ich die nur die Übersetzung hören, wenn ich telefoniere, oder wirklich das, was er sagt zuerst und dann die Übersetzung. Funktioniert so relativ gut, wenn du wirklich super redest. Also du musst wirklich klar und deutlich reden miteinander, dann funktioniert es.
Also nicht Schweizerdeutsch.
Schweizerdeutsch gar nicht, wir haben es ausprobiert. Es kommt irgendein Kauderwelsch raus.
Ja, da ist halt natürlich 14 Sprachen immer. Oder so, gell? Und trinkt es etwas?
Ja, 15 sind es jetzt bei Release. Es kommen dann vorzu immer neu dazu. Und du musst die Datenpakete abladen. Was ich eigentlich gut finde, also du hast wirklich das Zeug auf dem Handy, du musst nicht über irgendwelche Clouds oder über das Web oder so. Das finde ich immer ein bisschen heikel, gerade wenn du telefonierst, so persönliche Gespräche. Würde ich jetzt nicht aufladen müssen.
Ja, eben, also was mich da eigentlich überrascht hat, eben, das Pixel kann das auch, aber ich glaube eben nur in Englisch und möglicherweise auch nur in den USA, weil so typisch Google. Und dass jetzt der Samsung da gerade einfach mal die 15 Sprachen anbietet und nochmal, sind ja dann noch, was ich sehe, das Aufnahmen kannst übersetzen lassen, transkribieren, das kann ja eben das Pixel auch mit dieser Recorder-App. Ja. Aber dort, glaube ich, weiterhin nur Englisch, wenn es mir recht ist.
Ja, es ist Deutsch und Englisch. Also ja, von Deutsch auf Englisch ist gegangen beim Google Pixel. Das habe ich angebracht. Eben bei Samsung ist also 15 Sprachen, es sind eben nicht ganz 15. Es ist so Spanisch für Spanisch sprechende, für Mexikaner und Spanisch aus den USA. Ah. Das sind schon mal drei. Okay, dann hat es irgendwie Englisch United States, Englisch United Kingdom und Englisch Indien, weil da offenbar auch noch ein
Unterschied. Englisch Indien, okay.
Das macht sicher einen Unterschied. Aber ja, sagen wir 10.
Sagen wir 10. Aber ich finde es gleich, oder? Und sie wollen ja immer mehr von denen machen. Also von dem her kannst du die einzelnen Datenpakete vorzu abladen. Der Flo hat sich, glaube ich, noch beschwert. Polnisch ist zwar drauf. Was redet er?
Ungarisch.
Ungarisch, genau, danke. Ungarisch ist noch nicht drauf. Das kommt dann auch noch. Aber Chinesisch übrigens funktioniert, habe ich ausprobiert. Also sie verstehen, wenn ich Chinesisch rede und können es auf Deutsch übersetzen. Das habe ich recht nice gefunden. Das heisst, ich rede immerhin klar und deutlich Chinesisch.
Sehr schön. Nicht. Wie gut kannst du nur Chinesisch?
Die paar Semester, die ich hatte, halt vor ein paar Jahren. Also so grundlegend lange, um sich vorstellen und ein bisschen über Hobbys und Essen reden.
Ah, okay, ja. Das
es reicht, dass die Samsung versteht.
Es langt, dass mein Samsung und dass mein, also ich habe eine chinesische Studentenkollegin gehabt, die hat gesagt, man versteht mich, wenn ich mit ihr geredet habe. Die hat auch verdammt Freude gerade von dem her. Aber eben, immer klar und deutlich und Geduld, das ist eben auch schon noch so ein bisschen etwas. Also eben, es geht immer ein paar Sekunden, je nachdem wie lang der Text ist, auch eine Minute. Das finde ich noch, mal schauen, wie das denn im Alltag funktioniert, gerade wenn du telefonierst, ob das angenehm ist.
Aber
ist eine coole Sache.
Und ich habe wirklich das Gefühl, sonst sind es einfach die genau gleichen Sachen, wo man schon bei anderen gesehen hat, eben, dass du jetzt auch Bilder kannst retuschieren, Zeugs verändern. Interessant habe ich noch gefunden, dass sie ein Wasserzeichen anmachen, wenn du etwas am Bild bearbeitest. Und
so aber das finde ich im Fall gut.
Ich finde das gut. Und auch die Metadaten reinschreiben, das finde ich noch gut. Ja.
Also ein Wasserzeichen, ein visuelles Wasserzeichen, nicht ein digitales, das in den Metadaten...
Beides.
Also ich weiss nicht.
Der Jan hat in seinem Text geschrieben beides.
Ah, okay. Ah, lustig.
Und ich fände eben auch, dass im Meta ist ja völlig okay, aber ich wollte auf meinem Bild ja nicht das dummes Wasser zeigen.
Aber ja, dann würde ich es nie nutzen.
Aber,
aber es ist halt auch kritisch, weil du kannst so viel machen und wenn man dann nicht gerade sieht, dass du es bearbeitet hast, ist es ein hoher Fake.
Ja.
Von dem her musst du halt die Wieso entweder machst du es überall oder nie, nicht, gell?
Schwierig, ja. Auf eine Art ist es. Ja, das ist nicht verkehrt. Das ist schon nicht verkehrt.
Hey, es ist eine mega spannende Entwicklung. Es ist alles so ein bisschen heikel und du musst immer schauen, dass ein bisschen Sicherheit besteht, Datenschutz besteht, dass so ein Nachweis besteht. Ja, also ist mir schon noch ein bisschen mulmig, wenn ich so an das denke, dass irgendwie so viele Sachen faken.
Aber sonst, grundsätzlich das Galaxy S24 Update zum letzten, das ist nicht riesig, also muss man jetzt
nein,
nicht
gar nicht. Es ist hauptsächlich Software und ich denke, also ich glaube sonst Android-Updates müssen sie ja die nächsten paar Jahre auch noch machen. Von dem her kommt ja die AI-Software kommt ja sowieso auf die anderen Geräte dann auch.
Yeah.
Die Frage ist einfach, wie gut dass es performt. Yeah. Also eben, sie sagen, mit den aktuellen Chipsets geht es gut. Mit älteren Chipsets ist halt immer eine Rechenleistung, die du brauchst. Kann ich mir vorstellen, dass es dann einfach länger geht. Ich glaube, im Google Pixel ist es ja auch ein bisschen so, dass das auf dem normalen Google Pixel irgendwie weniger schnell funktioniert.
Yeah,
also auf dem Pro. Ja, das sind so kleine Sachen.
Am Abend im Livestream haben sie noch etwas zu dem Galaxy Ring haben sie so ein bisschen angeteasert. Haben sie zu dem etwas gesagt, der Präsentation in Zürich, oder nicht?
Hey, wir haben sie noch gefragt, ob sie noch irgendwas Spezielles sagen. Sie so, nein, wir wissen von nichts und so. Und dann kommt am Abend so an der Presse. Aber sie haben gesagt, an der Präsentation in Zürich, haben sie gesagt, es handelt sich überall so ein bisschen um Ring. Also das ist so ein bisschen das Thema bei ihnen. Und okay. Sie haben da überall so ein bisschen visuell reingesneakt. Und dann eben am Abend hat es den Sinn gemacht. Also sie sind wirklich, sie sind nicht gross auf das eingegangen. Ich habe gesagt, hey, was ist jetzt mit diesen Ringen? Weißt du, so. Also Circle to Search, okay, ja, du musst etwas einkreisen und finden. Ja. Aber sonst ist es irgendwie, und dann haben sie irgendwie noch Bilder gezeigt, wo du dann immer gesehen hast, so, es ist ein Ring rundherum und es ist okay.
Anteasert. Hey, aber ist denn nicht schon lange irgendwie anteasert worden von denen, so ein Samsung-Ring? Habe ich mir das ein? Ist das nicht von ihnen gewesen?
Ich glaube, von Samsung selber habe ich es noch nicht so gehört. Eben, wir haben das letzte davon gehabt, so Aurora, wo irgendwie der Ring kannst du anlegen kannst, wo auch etwas Gleiches ist, also so ein bisschen Gesundheitsdaten abcheckt und so. Und Samsung hat so ein bisschen angeteasert, dass es auch auf Smart Home, also dass du gewisse Sachen kannst damit regulieren, wie es Licht und so.
Aber mit dem Ring?
Haben sie mit dem Ring. Eben darum, keine Ahnung, was nachher mit dem alles kannst machen. Es ist halt gleich nur ein Ring.
Ja. Gell, wie soll das funktionieren? Also hast du irgendwie...
Ja.
Okay, aber sie haben nichts gesagt dazu, zu dem Teil.
Gar nichts. Ja. Ah, du weißt nicht, wenn der Ring kommt. Aber also das weiss man auch nicht. Was man weiss, ist, sie haben es patentieren lassen. Also, aber schon vor einem Jahr haben sie einen Ring, einen Galaxy-Ring patentieren lassen. Also du weißt, es kommt etwas.
Mhm. Und drinnen aber, steht, um sie alle zu knechten.
Genau.
Ja, alles klar.
Das ist fix da.
Ja, gut. Ja. Und ja, wann so kann man die jetzt Teile kaufen?
Also jetzt kannst du sie schon vorbestellen. Ab gestern Abend. Ich glaube, irgendwie noch mit Datenspeicher-Rabatt. Also du kriegst irgendwie, glaube ich, 512 GB auch zum gleichen Preis wie dafür 256 GB Speicher. Ich weiß aber gar nicht, wenn es angefangen hat, auszuliefern. Ich glaube, Ende Monat.
Okay, also ja, gut, aber es sind ja immer relativ gleich bei denen.
Ja, vor uns geht allein zwei Wochen.
24.01. steht da bei uns.
24. Okay. Ah, perfekt. Ja, eben genau. Ich wusste, irgendwann Ende Monat müsste sie.
Hey, ja, und da hat es ja gerade in diesem Zusammenhang eigentlich noch eine interessante Entwicklung gegeben, die mich jetzt zumindest überrascht hat. Und zwar bezüglich die ganzen Samsung Smartphone-Verkäufe weltweit, dass dort jetzt jemand anderer an der Spitze ist.
Ja, genau. Ist fast ein bisschen fies, wenn jetzt so Samsung so coole neue Geräte so bringt. Und 10 Jahre an der Spitze war, Number One, vom globalen Markt, haben sie immer Platz 1 im Verkauf. Und jetzt sind es Platz 2. Weil Platz 1 ist jetzt natürlich Apple. Apple hat es geschafft. Ja, man hat es fast ein bisschen angenommen, glaube ich. Also sie sind immer so ein bisschen auf und ab, oder? Man geht immer so auf Quartalszahlen beim Smartphone-Verkauf. Und dort haben sie sich immer so ein bisschen abgewechselt. Aber so im Schnitt Ende Jahr hat es immer Samsung geschafft.
Und hey, aber weltweit? Apple, also ich meine, du bist dort vielleicht mehr drin. Aber wo ich es früher angeschaut habe, die Abstände weltweit sind riesig zu den also von koreanischen und chinesischen Firmen, also Smartphone-Hersteller zu Apple, also das war gar kein Vergleich gewesen. Das ist wirklich so, Apple hat einfach dominiert in diesen westlichen Ländern, oder?
Aber genau, sie sind immer recht weit unten gewesen.
Sind sie Platz 5 oder so gewesen? Also weißt du noch, da sind alle vorne gewesen, Xiaomi, Oppo und so, habe ich das Gefühl.
Die sind jetzt immer noch, also Xiaomi ist jetzt immer noch Platz 3, Oppo ist Platz 4. Und dann, jetzt muss ich gerne nochmal schnell...
Aber gleich krass, dass jetzt wirklich weltweit das Startup, wie sie sich doch immer nennen, Apple...
Das kleine Startup.
Ja, in einer Gerichtsverhandlung ist es lustig, wie sie sich einfach immer so abspielen. Das sind ja der kleine Player und so. Ja. Wird langsam schwierig.
Ich finde es vor allem einfach spannend. Eben genau, du hast halt immer China die Dominanz gehabt. Und ich glaube einfach so ein bisschen, dass jetzt wie überall anders, außerhalb von China, hat Apple so ein bisschen die Überhand genommen. Mhm. Und das summiert sich natürlich brutal auf.
Ja, ist einfach krass, weil Samsung hat so ein breites Line-up an Phones, wo sie irgendwie jegliche Zielgruppen abholen. Und dann würdest du denken, dass es logisch ist, oder dass sie weitaus mehr verkaufen, weil sie mehr Leute können abholen. Und
genau.
Apple ist halt wirklich nur in diesem mega Premium-Segment. Und darum finde ich das erstaunlich, wirklich, dass sie mit... wie viele Varianten gibt es vom iPhone jeweils, wenn es rauskommt?
Zwei sind verleihen.
Im Moment sind es doch einmal 3, oder?
2.
Also jetzt sind es wieder 2.
Und Samsung hat ja pro Jahr irgendwie 20 verschiedene Handys, die sie rausbringen.
Ja,
oder
ja
so,
sie haben die A-Serie, die etwas günstiger ist. Eben dann die S ist so genau. Die High-End-Serie und dann hat sie noch was dazwischen. Sie haben ja relativ viel. Eben von dem her und auch, ich glaube, schon vor 10 Jahren, ja, vor 10 Jahren natürlich geschaut, weil dort war Samsung das erste Mal an der Spitze gewesen. Davor ist ja natürlich immer so ein bisschen, eben die chinesische Hersteller Nokia ist übrigens auch immer sehr lange oben gewesen. Das waren noch Zeiten. Auch LG und so sind hier noch auf der Liste gewesen. HTC hat noch Handys gemacht. Das war alles vor 10 Jahren gewesen. Das ist echt schon noch heftig. Ja, und dort hat es irgendwie noch funktioniert, dass Samsung irgendwie Anfangs Jahr 5, 6, 7 verschiedene rausgegeben hat. Und dann haben die natürlich immer wieder von denen neuen verkauft. Und da hat sich aufs Jahr raus, hat sich da brutal summiert. Ja, und jetzt, aber generell muss man sagen, im Fall, da finde ich auch noch spannend. Also für das, dass irgendwie gefühlt immer mehr Handys auf dem Markt sind, ist der Gesamtverkauf ist zurückgegangen. Also irgendwie habe ich gesehen, 2017 sind es irgendwie noch über 380 Millionen gewesen, wo Samsung verkauft hat. Und jetzt sind es noch knapp 200. Also von dem her ist es extrem zurückgegangen. Also nicht nur bei Samsung, sondern generell. Es ist etwa, glaube ich, um ein paar Prozent gesunken.
Ja. Ich meine, jetzt hat ja wirklich halt jeder an der Hinterletzt wird jetzt mittlerweile das Telefon haben.
Genau.
Und die, eben die, ja. Die wenigsten kaufen jedes Jahr ein neues. Das macht
und es gibt immer wie weniger Gründe, jedes Jahr ein neues zu kaufen. Es, ist nicht, es sind nicht mehr so die grossen Sprünge, die du vor 10 Jahren hast, wo immer irgendetwas krasses Neues dazu ist. Man sieht es jetzt an das S24-Modell.
Ja. Oder? Eben, es lohnt sich gar nicht mehr, zum ein neues zu kaufen. Oder? Vorher hast du ja brutale Innovationen einmal noch gehabt. Das stimmt natürlich. Gell? Ja, ja, also ich finde, auf jeden Fall bleibt es spannend und auch zu schauen, wer quasi noch ein bisschen auf die Spitze kommt. Ich hoffe natürlich immer noch, dass Oppo sich noch mal so ein bisschen in Europa wieder zurechtfindet und von Platz 4 vielleicht doch wieder mal noch ein bisschen weiter oben wird sein. Mal schauen.
Ja. Aber wir haben es ja auch schon gesagt, irgendwie Smartphones sind schon nicht mehr so spannend. Das ist einfach,
nein.
Es passiert einfach nicht mehr so viel. Es ist wirklich so, genau, jetzt macht man so Sachen wie, macht man mal abgerundete Ecken, Displays, ja. Dann macht man es wieder gerade, dann macht man
also abgerundete Ecken übrigens auch. Kannst du jetzt genau, gesagt, ein bisschen iPhone-ähnlich aussetzen? Darf man fast nicht sagen, weil kannst ja...
Dann wird es wieder rund und dann macht man wieder mal ja. Irgendwie das Display woanders und dann weiss ich
nicht. Das Kameramodul ein bisschen mehr links, mehr rechts.
Irgendwann kommen plötzlich wieder mehr Knöpfe zurück, weil das vielleicht wieder taktil wieder geil ist oder so. Ich weiss nicht, dann kommt der Home-Button zurück als grosse...
und Tastatur. Ich freue mich immer noch auf die Tastatur, die hoffentlich endlich mal wieder zurückkommt. Das wäre schon schön. Ja. Naja. Ja, aber ja, sonst KI ist die grosse Innovation. Mal schauen, wie die sich noch entwickelt.
Tun wir mal schauen, ob sie das wirklich ist. Also, komm, dann gehen wir eins weiter und reden mal wieder mit Big Screen über ein paar Filme. Play the Five Towns.
Film und Serie auf dem Big Screen.
Ja, wir haben eben mal wieder Movie Night gemacht und haben dort ein paar interessante Filme rausgeschaut. Und der eine, Saltburn, ist der erste. Ist das euer Begriff?
Ja, einfach aus Reaktionen auf Social Media. Aber ich habe keine Ahnung, um was es geht. Aber es ist irgendwie über Weihnachten, Neujahr oder so, ist so ein Mega-Peak gewesen, wo ich einfach nur das auf Social Media habe gesehen.
Hey, bei mir hast du genau da mit diesen TikTok-Reaktionen, ja. Wo du so siehst, wie die Leute reagieren genau. Auf den Film? Ah, okay, ja.
Ja, vor allem, ich habe einmal eine Serie gesehen, mit irgendwie Saltburn mit der Schwiegermutter geschaut oder so. Oder hast du irgendwie so. Und dann hast du schon eine Vermutung, okay, entweder geht es um Sex, weil was wäre sonst komisch mit den Eltern? Oder was habe ich noch das Gefühl gehabt? Ja, aber meistens ist es entweder Sex
oder mehr Metzelei oder so.
Genau, ja, oder? Aber wenn man absolut awkward ist, ist es meistens Sex. Und es ist eher das. genau, Saltburn, es ist so ein Film, spielt in den 2000er Jahren an der Oxford University und es geht um den Oliver Quick, der ist so ein Aussenseiter, der an dieser Elite-Uni studiert und versucht halt irgendwie so ein Freunde zu machen. Und er lernt dann dort den Felix Catton kennen. Das ist so ein Aristokrat. Also wirklich so, der ist mit allen befreundet und hat überall Kollegen. Mhm. Und er möchte natürlich auch mit dem Freund sein. Und schafft das schlussendlich, ergibt sich das. Und dann wird er dann von dem eingeladen, Sommerferien auf dem Anwesen zu machen. Und das Anwesen ist halt irgendwie, ich weiß nicht, die könnte auch die Queen wohnen. Oder jetzt der King. Wirklich so ein riesiges, dickes Anwesen. Und es ist so ein Film, wo du die ganze Zeit, du überlegst immer, für wer routest du eigentlich, für wer bist du? Weil er ist so ein bisschen, Oliver Quicker ist so ein bisschen, eben so ein Verschupften, oder? Weil er fällt dort auf, weil er halt nicht irgendwie die dicksten Kleider hat und so. Und dann die Leute merken, dass er nicht, dass er kein Bonze ist, oder? Wie die anderen. Und wird dann eben so ein bisschen gemobbt. Aber er ist eben echt ein, er ist auch so ein weirder Sieg einfach, oder? Und der Felix Catton, der wirkt eigentlich echt aufrichtig. Aber am Anfang hast du auch das Gefühl, weißt du, wollte er dann einfach irgendwie nur so ein bisschen befreundet sein, um ihn irgendwie zu verarschen, oder? Aber der wirkt irgendwie aufrichtig. Und dann lernst du dann den Rest von dem seiner Familie kennen und die sind eigentlich eine nette Familie. Und ja, eben dann, auf eine Art, ich habe zu viel verraten, nicht so spoilern jetzt halt ein bisschen, oder? Aber ich sage jetzt mal so, Oliver, dem gefällt es dort und
der wäre gerne. Und dem nicht.
Mal, aber einfach, der Oliver, der wäre gerne länger dort. Und so entwickelt sich einfach dann eine recht interessante Beziehung zwischen Oliver und dieser Familie und eben dort passieren dann einfach wirklich ein paar recht schraube Sachen, wo du einfach findest so, sorry. Man kann es halt nicht, man darf es halt nicht sagen. Aber er ist, er eskaliert einfach völlig. Der Film eskaliert völlig. Mit wirklich, ja, es hat schon eine wüste Szene drin, wo ich gefunden habe, alter Schwede.
Aber schon sehr unvorhersehbare Sachen in dem Fall auch.
Ja, also, ich meine, der Ausgang, den kannst du irgendwann mal, den kannst du eigentlich zurecht reimen.
Okay,
also, kann schon überraschend sein, aber auf den kommst du jetzt eigentlich schon. Aber wie es dort hingeht, ist mega geil und sie spielen nice. Mega gut. Also vor allem eben Oliver Quick, jetzt habe ich den Namen vom Schauspieler gar nicht aufgeschrieben.
Aber sind das noch alles Leute, die man nicht so kennt, nehme ich an?
Der Oliver Quick ist, glaube ich, der von Batman, der Riddler oder so.
Gleich mal.
Ich glaube, er hat für den Riddler wollen spielen, hat, ich glaube, ein Video eingeschickt. müsst nachher schon anschauen, aber spielt wirklich geil und mega, mega schönes Anwesen und so, cool gefilmt und einfach wirklich stark gespielt und er ist einfach so ein, er packt ihn halt, weil er einfach, er ist auf eine Art, er ist manchmal ein bisschen unangenehm, oder, weil, also, gerade die gewissen Szenen dort, die sind jetzt nicht für jeden, also, aber ich habe es recht lustig gefunden, aber sie sind schon huren abartig.
Aber abartig, also es ist nicht eine Gewaltdarstellung jetzt.
Nein, es ist auch nicht unbedingt Sex oder so, es ist mehr.
Ja,
einfach sehr komisches Verhalten.
Okay. Sag
ich jetzt mal. passt aber völlig zu der Figur, aber wirklich, du findest, die Figur ist so durch. Es ist so geil und wirklich einfach, wie sich eskaliert. Ich habe es lustig gefunden.
Und hast du am Ende des Films können sagen, das ist die Person, die mir am besten gefallen hat? Wenn du sagst, du weißt es nicht so genau,
viele Seiten. Ich habe es eigentlich schon, glaube ich, richtig eingeschätzt. Einfach, ja, das
okay,
schon.
Fair.
Und eben, es ist irgendwie schade. Ich habe wirklich halt nicht zu viel verraten, aber es ist übrigens aber interessant. Das Drehbuch hat das ist auch so ein Name. Emerald Fennell hat sie geschrieben. Also die Regie und das Drehbuch hat sie geschrieben. Und sonst kennt man die eigentlich nicht gross. Also sie hat schon bei The Crown und so gewissen Serien hat sie mal Folgen geschrieben. Und in Barbie hat sie mitgespielt als Schauspielerin. Damals. Und die hat da gerade beides gemacht. Und es ist ist sehenswert, aber man muss sich schon irgendwie darauf fast machen. Ist so ein bisschen, ich sage jetzt mal, ein schwerer Film. Oder? Also ist nicht irgendwie. Da hockst du jetzt nicht so klasse auf dem Sofa und findest, das ist noch witzig und findest du so ein bisschen so verschränkte Arme und so, da muss ich.
So, also, ich will nichts damit zu tun haben, ich kann auch nicht wegschauen. Das ist
immer die Wieso machen die das von mir? Ja. Das ist lustig.
Aber in dem Fall, abgesehen von diesen schockierenden Peaks, ist es sehenswert. Also der Film lebt nicht nur von diesem Schockfaktor. Oder
nein, gar nicht. Genau, ich finde, sie spielen alle mega gut. Also es ist eine interessante Geschichte, wo sich aber die Leute, oder vor allem der Oliver, halt eben so ein bisschen, nicht fremdschämend, aber du bist auch, eben, es ist ein bisschen unwohl.
Ja.
Aber es ist einfach eben auf eine Art halt auch, eben, du musst einfach wissen, was passiert da, was kommt da dabei raus.
Ich finde es auch spannend, dass es eben Schauspieler, in dem Fall, du hast gesagt, sie spielen mega stark, dass es die Schauspieler auch schaffen, um die Szenen abkaufst. Also ich finde, das sonst manchmal kommt es relativ schnell trashig über.
Ja.
Und in dem Fall etwas, was funktioniert bei denen.
Ja, also ich habe das Gefühl, es wäre so ein typischer Oscar-Kandidat, die Leute. Also, ja, ich weiß es gar nicht, sind die schon bekannt, die Kandidaten dort?
Keine Ahnung, wenn es Golden Globes durch sind jetzt, das habe ich mitbekommen, Emmy sind durch, aber Oscars habe ich keine Ahnung.
Gern,
die sind die nicht erst im Herbst oder so?
Nein, das sind die.
Schon sind sie einmal auch dann.
Ich bin recht sicher, dass die so Februar, März oder so.
Ah, okay, boah.
Zusammen den Luca nicht. Selber schon,
wenn du nicht vorbei.
Ich bin irgendwie wütend auf all die Awards, weil Better Call Saul bei den Emmys nichts gewonnen hat. Das hat
was, zum 50. Mal oder so?
53 Mal, das war es nominiert.
53 Mal?
Nichts gewonnen in diesen 7 Jahren. Ich schaue jetzt nie mehr Awardshow.
Hä? Alter Schwede, wie viele Kategorien gibt es denn da? Dass du 53 Mal
dann also über 7 Jahre, gell? Über,
aha!
So.
Seit es da gibt,
nicht in einem Jahr.
Ich kann denken, wie viele Kategorien gibt es denn da? Sind das alle? Nein, sie haben einfach alle.
Okay. Aber Mensch, Saltburn wäre ein Kandidat für Oscars so in die Richtung.
Ich habe das Gefühl, also Schauspieler, einmal, ich könnte mir das schon gut vorstellen, weil auch so Drehbuch und so, hätte ich mir schon noch. Also, so einen Film habe ich jetzt wirklich noch nie gesehen. Also schon, genau, ich schaue gerne so Sachen, aber es ist so, man muss ein bisschen der Typ dafür sein. Aber ich habe das Gefühl, der Trailer gibt einem schon. Also ich habe nicht gewusst, um was es geht. Ich habe wirklich nur so wie näher, so die Eindrücke, was du siehst, Reaction-Videos. Das kann dann immer so ein bisschen. Die Leute sind, finde ich, noch schnell mal geschockt von irgendetwas. Und also so drauf habe ich es jetzt auch nicht gefunden, wie die. Aber man weiß definitiv.
Du bist auch wahrscheinlich abgehärtet, nicht?
Ja, ich bin vielleicht schon ein bisschen abgestumpft. Aber man weiß auch. Man weiß natürlich sofort, welche Szenen. Und wir haben auch komisch drin geschaut. Also, wir haben sicher auch das Gesicht bezogen. Das geht gar nicht anders. Du kannst kein gerades Gesicht machen. Straight face. Normal. Wisst du das auf Deutsch? Straight face? Keine Miene verziehen.
Ja, genau. Miene nicht verziehen.
Genau. Genau. Und dann der andere, den ich habe, den finde ich fast bemerkenswerter noch. Dream Scenario. Der ist mit dem Nicolas Cage und wirklich bei uns ist ein Movie Night. Wirklich fängt es Tradition, dass man Nicolas Cage-Filme schaut, weil er bringt immer neue Filme und wirklich gute. Man muss gar nicht mehr
irgendwelche Scheisse. Es ist nicht so mehr, du weißt einmal nicht, ist es jetzt ein mega guter oder ein mega schlechter.
Hey,
ich finde,
ihm
ist immer so 50-50.
Ja. Ich finde nicht mehr. Nein, das ist noch gewesen, wo er hat müssen seine Steuerhinterziehungsschulden abzahlen.
Hat er jeden Scheiß gemacht, oder was?
Ja, und dort hat er wirklich extrem viel müssen schaffen. Oder hat er einfach...
Hast du eine Community gesehen, Zeri?
Ja.
Dort haben sie doch mal Episoden gehabt, wo einfach nur darum ist gegangen, ob der Nicolas Cage ein fucking Genie ist oder einfach ein verdammt schlechter Schauspieler. Und einfach so die ganze Episode, wo sie darüber gestritten haben, wegen seinen komischen Filmen, die er da alles macht.
So geil. Ja, echt, man weiß es wirklich nicht, glaube
ich. Nein, aber dass er ein guter Schauspieler ist, finde ich, ist unbestritten, weil er hat ja schon, weißt du, in den 70er oder nein, vielleicht 80er, hat er schon wirklich gute Filme gemacht. Und dann hat er halt noch so seine Action-Phase gehabt und dann eben nachher die mit den Steuern, die er wirklich hat. Also das ist kein Witz, das hat er dann wirklich müssen viel, das hat er geschafft, um die Steuern nicht abzahlen. Das ist aber, glaube ich, mittlerweile vorbei. Aber der ist einfach einer, der viel schafft. Der macht immer noch viele Filme. Ja. Und ich finde wirklich, er hat einen rechten Lauf mit wirklich guten Filmen. Und nicht einfach, ein paar sind sicher so ein bisschen auf der trashigeren Seite, aber er war wirklich sensationell unterhalten gewesen. Und der wieder, der finde ich einfach einen richtig guten. Ich finde so, ich glaube, ich hätte sogar bei seiner schauspielerischen Leistung hätte ich noch ein bisschen Kritik an ihm. Er spielt so einen Lehrer, so einen ein unscheinbaren, so ein bisschen, nicht einen verschupften, aber so ein bisschen, also kein Draufgänger, wirklich so ein bisschen, so ein
spannend,
typischer...
Spannend, dass er beides macht, ne? Er ist manchmal spielt er so manchmal spielt er einen mega krassen draufgängerischen Dude und dann auch einfach wieder so ein...
Ja, aber da habe ich ihm eben den jetzt...
nicht so abgehört.
Ja, also... Es ist so im Detail. Ich habe jetzt einfach gefunden, weißt du, manchmal, wenn er so in der Höse spielt, finde ich so ein bisschen. Es wirkt ein bisschen zugespielt. Ist aber wirklich nicht schlimm. Die einen haben gefunden, das ist seine beste schauspielerische Leistung überhaupt. Ist ja gleich. Er spielt sicher nicht schlecht. Aber das verreckt er ist wirklich die Story. Es geht eben darum, er ist der Lehrer, wie heißt er? Paul Matthews, genau. Wirklich so ein völlig durchschnittlicher, langweiliger Lehrer. Und dann plötzlich merkt er, dass einfach mehrere Leute haben von ihm geträumt. Auch solche, die ihn gar nicht kennen.
Ah, geil. Das packt einfach, mich schon, das finde ich geil. Yeah.
Die einen redet irgendwie, weißt du, mit, also er erfährt es dann, weil irgendwie die einen am Nachtessen von einem Traum erzählen und dann irgendwie findet der andere, ich habe nicht so irgendeinen Traum gehabt und vom von irgendeinem anderen Typ da eben, ein Kollege, wo aber eigentlich haben wir nicht viel mit dem zu tun. Und sie so, ah, zeig mal. Und sie so, ah, ja, das ist der gleich. Und nachher merkt er, auf der ganzen Welt haben Leute Träume mit dem.
Geil.
Und er findet es am Anfang halt super geil, weil er irgendwie, weißt du, er ist halt eben so einer, wo, er hätte ja auch gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, versucht, glaube ich, immer irgendwie sein Buch über, weiß es nicht, Ameisenforschung, oder ist jetzt das, was eben nicht ist? Ich weiß auch nicht. Er ist irgendein Bio-Professor, schieß mich tot. Und er würde natürlich auch gerne irgendwie ein Buch veröffentlichen, um ein bisschen mehr Anerkennung zu bekommen, oder? Und ich sage, bekommt er dann halt durch das, oder? Dann wird natürlich, gibt es Fernsehinterviews und der ist cool, oder? Er ist dann so ein bisschen, freut sich darüber, dass auch seine Töchter nicht irgendwie vermutlich mache ich finden, hey, mein der Vater da, der ist ja irgendwie doch ein bisschen, ist noch cool, oder? Und ja, dann, am Anfang ist alles happy und so, und dann kehrt es dann irgendwie. Dann haben dann die Leute langsam plötzlich nicht mehr so happy Träume. Weil am Anfang ist es einfach so, er ist einfach im Traum, völlig passiv. Also sie träumen irgendetwas. Das kann etwas Brutales sein, es kann etwas glücklich sein, und er steht einfach und macht nichts. Er ist einfach ein Stalker. Einfach nichts. Und geil sind halt auch die Träume, siehst du wie, also auch, die werden ja auch gezeigt. Und die sind allerdings noch recht cool gemacht. Und ja, aber eben, plötzlich trifft es dann ein ab und die so Träume werden dann zum Teil Albträume. Und die Szenen sind recht geil gemacht. Und das ist vermutlich kein Zufall, weil der Produzent ist bei Hereditary und bei Midsommar schon Produzent gewesen. Und der Regisseur, nicht kennt, ist ein Norweger, der Christopher Borgli. Keine Ahnung. Und ja, aber ey, einfach auch huere geil. Also wirklich, das ist auch wieder so ein Film, ganz geile Prämisse, auf eine Art so wie Being John Malkovich, einfach in Abtreter.
Aber er weiß nicht, dass er einmal in diesen Träumen ist. Also er
mal
ist
eben,
nicht bewusst,
er gibt ja dann Fernsehinterviews schon. Und so, oder? Weil er dann,
eben, darum frage ich mich jetzt gerade, weil er sagt, ah, war ich überall dabei und so. Es ist noch schwierig, den Überblick zu haben. Also weißt du, wenn er in gewissen, oder ist er dann einfach in verschiedenen Nächten, ist er überall dabei. Also weil du kannst ja nicht immer überall bei allen Träumen dabei sein und zu wissen, oder?
Sie sagen zu ihm, er weiß es ja nicht. Also
er weiß es nicht explizit.
Nein, er macht nichts. Oder? Er ist einfach, er lebt sein Leben und andere Leute haben einfach Träume, wo er vorkommt, oder? Und
jawohl.
Und er erfährt das logischerweise, weil über das Internet und so. Und eben. Und wenn es dann langsam noch abdriftet, dann fällt er wirklich auch so die Abwärtsspirale an und dann wird der Film immer struber im Fall.
Ich finde es auch eine geile Prämisse, das will ich definitiv schauen. Und ich habe auch gerade gesehen, das Produktionsstudio hinter dem A24, die haben ja Everything, Everywhere, All at Once gemacht.
Ah, okay,
Und die sind ja bekannt für so ein bisschen weirde Stories, sage ich jetzt mal. Oder Uncut Gems haben sie auch gemacht, den habe ich auch geil gefunden mit dem Adam Sandler. Das würde ich mir definitiv reinziehen. Du hast mich gepackt.
Er ist hure verreckt. Ich finde ihn wirklich absolut strub. Geiles Andy auch und alles. Und so.
Ah, das ist immer schwierig, oder? Wenn du so eine lustige Prämisse hast, die so in alle Richtungen kann gehen kann, dass es gleich zu einem befriedigenden Ende kommt. Aber da war ich schon zufrieden gewesen, in dem Fall.
Mega. Ist aber auch eher ein schwerer Film, finde ich. Also, weil halt, das ist irgendwie auch bedrückend, das Ganze. Und weil es ist nicht, am Anfang ist es ein bisschen lustig, oder? Aber sonst ist es schon eher ein schwerer Film und so. Aber absolut sehenswert. Dream Scenario heisst der. Und ich glaube, der läuft auch schon nicht mehr im Kino vermutlich. Aber über Weihnachten und so ist aber der auch nicht mehr im Kino gelaufen. Ja, jetzt sind wir doch schon recht lang dran. Und dann wechseln wir doch noch in unsere Spielecke. Ich muss einfach gerade weiter labern.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in der Spielecke.
Komm, sonst machen wir doch zuerst gleich dein Game zuerst, damit nicht ich noch wieder Monolog halte. Wolltest du eins von deinen beiden, was wolltest du zuerst erzählen?
Reden wir doch zuerst über Another Code Recollection, wo ich durfte spielen. Ein Switch-Game, wo am 19. Januar rauskommt.
Ja. Finally.
Und es ist ein Remake, oder besser gesagt, eine Remake-Packung von zwei Games, die wahrscheinlich die meisten Leute nicht werden kennen. Michel hat es gekannt, er muss das erste, oder? Hast du das selber gespielt? 2005, genau. Wo das rausgekommen ist. Es hat geheißen Another Code, doppelte Erinnerung. Und das ist auf dem Nintendo DS rausgekommen. Und der Nachfolger Another Code R, der ist 2009 für die Wii rausgekommen. Und jetzt gibt es eben die Remake-Packung. Übrigens, ein geiler Name, Recollection. Geiles Wortspiel. Weil Recollection heisst ja auf Englisch Erinnerung. Und in dem Spiel geht es um Erinnerungen, die langsam verloren gehen. Und Collection, wegen Collection, das sind zwei Spiele. Wunderbar. Shoutout an den oder die, die sich das ausgedacht haben. Fast so gut wie letztes Jahr ist Advance Force Remake rausgekommen, oder? Das haben sie dann Reboot Camp genannt. Habe ich auch super gefunden. Bootcamp wegen Militär und Reboot wegen mir für Zerino. Ja, super.
Ich glaube, ich mag mich erinnern, was du erklärt hast im Podcast.
Beste Wortspiel für Remakes, Nintendo, super. Weiter so. und es ist ein Wunder, finde ich, dass die Remake-Packung überhaupt existiert, weil die Spiele, die sie rauskommen, die haben sich nicht gut verkauft, die sind mittelmässig bewertet worden von Kritikern und das Studio hinter diesen Games, Sing, hat die geheissen, also C-I-N-G, die sind 2010 einen Konkurs gegangen und da hat man gedacht, man würde wahrscheinlich nie mehr etwas hören von diesen Spielen. Und dann, letztes Jahr aus dem Nichts hat Nintendo die Remakes angekündigt und es sind wirklich richtige Remakes, also die Spiele sind komplett neu gemacht worden. Und um was geht's? Es geht um ein Meiji, die heisst Ashley Mizuki Robbins. Bester Name. halb Japanisch, halb Englisch. Und das ist, weil ihre Mutter Japanerin war, ihr Vater war Ami. Und beide ihre Eltern sind gestorben, als sie noch klein war. Und sie weiß nicht genau wie. Es sind ganz mysteriöse Umstände, wie die zwei verstorben sind. Und dann bekommt sie kurz vor ihrem 14. Geburtstag einen Brief von ihrem totgelobten Vater. Und der ladet sie auf eine verlassene Insel ein. Blood Edward Island heisst die. wieder mal ein super Name, oder? Das zieht sich durch das ganze Spiel. Das ist recht sketchy irgendwie, oder? Die Todvater schickt plötzlich einen Brief aus dem Jenseits und sagt, er will die auf einer verlassenen Insel treffen. Aber Ashley beschließt sich gleich, auf die Insel zu gehen und herauszufinden, was es mit dem auf sich hat. Und dort findet sie dann heraus, was mit ihrem Vater tatsächlich passiert ist. Und währenddem, dass sie das herausfindet, trifft sie noch auf einen Geist von einem 13-jährigen Gil, der verstorben ist auf dieser Insel. Und der Geist muss sich eben auch nicht erinnern, wie dass er verstorben ist. Und dann tust du so wie parallel beide Mysterien aufdecken. Was ist mit dem Vater passiert? Was ist mit dem Geist passiert? Und vielleicht hängt das ja auch irgendwie zusammen, vielleicht auch nicht. Aber du erfährst es dann im Verlauf der Geschichte. Und der zweite Teil ist dann zwei Jahre nach dem Ereignis. Und da spielt an einem komplett anderen Ort. Die Geschichte ist auch viel grösser. Hier geht es nicht mehr so um einen Vater, der anscheinend verstorben ist, sondern um die Mutter, die verstorben ist. Und da entdeckst du wieder ganz neue Mysterien und so. Der zweite Teil, ehrlich gesagt, ist mir so ein bisschen zu gross gewesen, zu ambitioniert von der Geschichte her. Der erste Teil habe ich eben cool gefunden, weil es so mega, du bist so ein bisschen isoliert auf dieser Insel. Du erkundest so ein riesen Anwesen, ein Verlassungsanwesen, wo eben der Geist da gestorben ist und du fühlst dich so allein, melancholisch und das zweite Spiel ist dann so ein bisschen zu ambitioniert mit zu vielen Charakteren und das war mir ein bisschen holprig geschrieben gewesen. Aber insgesamt als Paket so eine coole Story, die erzählt wird. Das Geile an diesem Spiel war aber die Rätsel, die drin sie vorkommen. Und zwar ist das Entwicklerstudio bekannt dafür gewesen, dass sie die Hardware, wo ihre Games drauf rauskommen, mega auf kreative Art und Weise gebraucht haben jeweils. Also du hast mega viele Rätsel müssen lösen in diesem Spiel. Und zum Beispiel beim ersten Spiel auf dem DS hast du natürlich mega viel den Touchscreen müssen brauchen vom Gerät. Du hast aber auch beispielsweise mal das Mikrofon müssen brauchen, um Kerzen ausblasen. Du hast dann müssen Ideen reinblasen. Oder es hat ein Rätsel gehabt, das weiss ich auch noch, hat oben so wie Stempel gehabt auf dem oberen Bildschirm. Der DS hat ja zwei Bildschirme gehabt. Stempel auf dem oberen Bildschirm, ein Papier auf dem unteren Bildschirm und um den Stempel aufs Papier zu bringen, ist halt der DS müssen zuklappen, oder? so clevere Ideen, die irgendwie so ein bisschen wie die vierte Wand brechen und die mit einbeziehen und das Gerät, das du spielst. Das habe ich verdammt geil gefunden dazu. Und darum gehört so zu meinen absoluten Lieblings-DS-Spielen, wo je sie rauskommen. Beim Remake ist es jetzt halt so, oder? Das ist halt jetzt auf der Switch. Die Switch kannst du nicht mehr zusammenklappen. Die Switch kannst du auch nicht, es hat auch kein Mikrofon, wo du kannst reinpusten. Das ist all die coolen Ideen, die sie früher umgesetzt haben in dem Originalspiel, die sind jetzt wie nicht mehr da. Sie haben sich dreht zu teilweise komplett neu müssen ausdenken. Und das sind halt jetzt so klassische Point-and-Click-Rätsel, die man von anderen Spielen kennt. Also hier mal einen Schalter umheben und hier mal das verschieben, da ein Passwort eingeben, hier mal irgendetwas ausrechnen und so. Aber es ist halt nicht mehr so.
Aber sind Spiele ein bisschen anspruchsvoller geworden dafür? Also ich kann mich noch ein bisschen erinnern, die Sachen sind nicht immer so schwierig gewesen, aber meistens auch einfach ein bisschen kompliziert, wie umsetzen. Also eben gewisse Sachen müssen, glaube ich, irgendwie mit dem Stift so ein bisschen aufkratzen. Es hat nicht immer gleich gut funktioniert.
Ja.
Ich glaube, es ist auch ein bisschen am Gerät selber gelegen eben. Also so ein bisschen in dem Stil meine ich. Dass es wie jetzt flüssiger läuft und dumm.
Also eben die meisten Rätsel, da brauchst du eigentlich wirklich nur den Analogstick und die Buttons. Von dem her klappen die eigentlich recht gut und sie sind auch nicht mega schwierig. Also es ist jetzt,
aber nie, schwierig sind sie auch nicht. Okay.
Genau, ich habe nie eine Situation gehabt, wo ich bleibe hängen. Und wenn du bleibst hängen, jetzt ist so ein neues Hinweissystem, das sozusagen also für dich löst, so Schritt für Schritt. Aber eben, das ist eigentlich recht easy gewesen. Aber trotzdem sind sie wie clever genug, dass du dann das Gefühl hast, wow, ich bin sehr gescheit, dass ich das gelöst habe.
Ja, also das bleibt. Das war einmal schon cool, genau. Gewesen, wenn du so gut etwas herausgefunden hast.
Was es hat? Es hat ein paar Rätsel, die so die Bewegungssteuerung brauchen, die Switch hat. Und die funktionieren nicht so gut. Ich habe ein Rätsel verzweifelt, wo ich so, weißt du, so ein Labyrinth mit einer Kugel drin, wo man kennt, so als Kinderspielzeug. Das hast du müssen lösen und die Kugel ans Ende vom Labyrinth bringen und aufpassen, dass sie nicht in die Löcher reingeht. Da bin ich fast verzweifelt, weil die Bewegungssteuerung so beschissen war. Aber das ist zum Glück recht selten. Und sonst ist es halt einfach, ja, so relativ simple Rätsel.
Aber das ist eben genau beim DS einmal auch gehabt. Also so die,
mit Bewegungssteuerung.
Aber das klingt schon so, als würde dich ein bisschen fehlen, das hat es halt einzigartig gemacht. So, die Sachen, die wirklich nur der DS hat können, weil er zwei Display gehabt.
Genau.
Dass ein bisschen fehlt.
Oder auch auf der Wii, oder? Der Teil auf der Wii, ich habe selber nie gespielt, aber ich habe ein paar Rätsel angeschaut. Der ist eigentlich nur mit der Wii Remote gespielt gehabt. Und dann hat es ein Rätsel gegeben, wo du plötzlich der Nunchuck, also der zweite Teil vom Controller, musst anschliessen. Oder das ist dann so, wow, fuck, das hätte ich nie gedacht. Das ist wirklich so. Und eben, ja, genau, all das Zeug hat es jetzt nicht. Und von dem her verliert es so ein bisschen an Charme. Und eben, die Spiel, ich habe es so geil gefunden, wegen zwei Gründen. Erstens die Atmosphäre, eben die ich erwähnt habe, so ein bisschen melancholische und die Geschichte, die erzählt wird. Und zweitens wegen der Rätsel. Und der eine Teil fällt jetzt halt weg. Dafür, was du bekommst, es ist halt wirklich alles neu, komplett neu gemacht worden. Also es ist wirklich eine 3D-Umgebung, die du jetzt hast im Vergleich zu den alten Spielen. Wo so ein bisschen Point-and-Click-mässig dich fortbewegt hast und jetzt hast du halt wirklich die 3D-Umgebung und du steuerst die Ashley aus einer Third-Person-Perspektive und kannst halt in dieser Welt rumlaufen und es fühlt sich ein bisschen mehr wie eine echte Welt an. Und es hat auch Voice-Over jetzt, also fast alle Charaktere sind vertont. Das Niveau von Synchronisation ist so ein bisschen mittelmässige Anime-Synchronisation. Aber man gewöhnt sich daran. So. Es ist so, ich bin froh, dass sie das Spiel zurück haben, sie noch eine zweite Chance bekommen. Es ist nicht perfekt, aber eben, es hat halt auch nicht mehr die Hardware, die es früher hatte. Ich bin einfach froh, dass sie zurück sind. Und jetzt hoffe ich einfach, dass es nochmal ein Remake wird geben vom anderen Game, wo Sing auf dem Nintendo DS rausgebracht hat. Und das ist Hotel Dusk. Dusk gewesen. Und das ist wirklich nochmal viel, viel geiler gewesen. Aber auch dort, das hat auch vor allem von der Rätsel gelebt. Darum
mega.
Bin ich gespannt, wie sie das dann werden umsetzen. Wenn es dann mal kommt.
Aber es ist garantiert, dass es ein Nischen-Game gewesen, weißt du? Wie gut, jetzt das haben sie jetzt abgebrochen, von dem her.
Ja. Eben, also ich verstehe also immer noch nicht, was die Überlegung dahinter war. Weil wirklich, die haben sich, glaube vor allem das zweite Game auf der Wii, das ist komplett untergegangen. Ich glaube, sogar in Nordamerika ist es nie rausgekommen, weil es in Europa und in Japan so schlechte Verkaufszahlen hat gegeben. Und jetzt,
Nintendo ist so weird damals bei so Sachen. Gewisse Sachen findest du so, dann bringen dir vor euren populären Games einfach die Remaster nicht, die dich jeder würde kaufen, weißt du, von so gewissen Mario. Das sind wirklich die populären Sachen.
Ja.
Und dann bringen sie aber so etwas,
ja,
oder?
Ja.
Verstehst du eigentlich? Wirklich. Das ist einfach eine komische Bude.
Recht ist das so eine Lehrlingsaufgabe gewesen, wo es gesagt hey, schaut, schnappt euch alte Sachen, die niemand interessiert und probiert was Cooles, das man.
Fallhöhe ist gering, das stimmt.
Ja.
Okay. Ja, also Recall, sag nochmal,
Another Code Recollection.
Genau, auf der Switch. Ja, komm, da bring ich den Sander dann, dann mache ich noch Schluss mit Palworld. Yeah. Du hast ja noch The Last of Us 2 Remastered,
genau heisst. Genau, und das kommt am 19. raus. Und The Last of Us Part 2 ist ja 2020 rausgekommen. Und das ist eigentlich ein Game, das kein Remaster braucht, wenn wir ehrlich sein würden. Also, es hat schon 2020 auf der PS4, sogar auf der ganz alten PS4, also nicht einmal PS4 Pro, hat es super ausgesehen. Gut performt und wirklich grafisch gesehen, das finde ich immer noch, kann es mit den aktuellen Games mithaben. Und trotzdem hat es jetzt ein Remaster gegeben und Naughty Dog, also der Entwickler, verspricht bessere Texturen, mehr Details in der Ferne, bessere Animationen, bessere Schatten und so weiter und so fort. Also das, was man halt würde erwarten von einem Remaster. Es ist kein Remake, so wie The Last of Us Part 1, das 2022 ist rausgekommen. Das Spiel ist ja wirklich von Grund auf neu gemacht worden. Also alle Assets und alle Texturen und alles ist von Grund auf neu gemacht worden. Und hier ist es echt wirklich genau das gleiche Spiel wie 2020. Einfach ein bisschen schöner. Aber ich habe nichts gemerkt beim Spielen. Es sieht genau gleich aus wie dann. Was muss ich sagen, was besser ist geworden? Die Performance und Auflösung. Und zwar neu kann man das Spiel in 4K spielen, in 30 Frames pro Sekunde oder in 1440p mit 60 Frames pro Sekunde. Und wenn du einen Fernseher hast, der 120 Hz hat, dann kannst du die Framerate komplett auftun sozusagen und dann kannst du den 4K-Modus in 30 bis 60 Frames spielen mit der VRR-Funktion.
Ah, gut.
Nice. Und das finde ich immer geil. Ich finde, das sollte Standard werden bei Konsolen, weil dann fühlen sich halt auch die hoch aufgelösten Grafikmodi fühlen sich für mich genauso flüssig an wie die Performance-Modi, die du sonst hast. Und
das ja, aber Spider-Man ist das mega krass gewesen. Das hat mich auch überrascht.
Genau, also wirklich, wenn es nicht geht, Side-by-Side anschaust und dann merkst du wie keinen Unterschied. Es ist wirklich, ja. Fühlt sich genauso flüssig an wie ein 60 Frames per Second Modus. Von dem her, das ist cool, aber auch das rechtfertigt wie ein Remaster nicht. Übrigens, man zahlt 10 Franken für das Upgrade. Also wenn du das Originalspiel hast, zahlst du 10 Franken zum Upgrade auf PS5. Wenn du das Originalspiel nicht hast, dann kostet es 50 Franken. Also nicht Vollpreis, aber gleich. Ja. Aber eben, das rechtfertigt es irgendwie auch noch nicht und das hat auch Naughty Dog gewusst und darum haben sie dem Remaster noch neue Spielmodi spendiert. Und das grosse Highlight ist ein neuer Roguelike-Modus. Das scheint anscheinend jetzt so im Trend zu sein, weil im Dezember jetzt erst ein Roguelike-Update gegeben für God of War und jetzt kommt das nächste für The Last of Us. Und in diesem Modus wählst du zwischen 10 Charakteren aus dem Last of Us-Universum und mit denen spielst du dann 6 Level durch. Und am Ende vom Durchgang wartet dann ein Boss, den man aus dem Hauptspiel kennt.
Und die Level sind immer random anders, oder?
Genau. Ja. Also die Levels werden nicht zufällig generiert, die sind wie fix, aber die Reihenfolge und was du in den Levels musst machen und welche Regeln okay. Das hat, das ist immer random generiert. Und während dem Durchgang stirbst, fast wieder von voran, verlierst alle Upgrades, alle Waffen, wie das für Roguelikes halt so üblich ist. Und es ist cool, es ist einfach so wie, oder das Hauptspiel hat, die Story ist recht bedrückend gewesen, ja, aber es ist die Gewaltdarstellung von Teschka, oder? Und es ist bewusst eingesetzt worden, dass die vielleicht nicht so wohl fühlst, wenn du ein paar Sachen musst machen im Spiel, wenn du Leute musst umbringen. Und die Gewaltdarstellung ist einfach hier in dem Roguelike-Modus, ist einfach so ein blutrünstiges Spektakel. Völlig befreit von irgendwelcher Story. Also es ist wirklich nicht irgendein Story-Kontext eingebunden. Es ist wirklich nur das Gameplay, das im Fokus steht. Und es ist ein bisschen lustig. Also die Spielfiguren, die vielschichtigen, die dreidimensionalen Spielfiguren aus dem Hauptspiel werden einfach so zu Actionfiguren, die Zeug umbringen und Headshots verteilen und so. Schon ein rechter Kontrast zur ernsten Hauptstory. Aber es hat Spass gemacht. Und das Geilste daran sind Modifikatoren, die du frei kannst schalten. Die werden zufällig in den Level aktiviert und sind teilweise wirklich ganz abgedrehte Sachen. Zum Beispiel wenn ich gegen durchsichtige Gegner müssen kämpfen. Da siehst du nur den Schatten von denen, wenn sie rumrennen. Und das verändert halt komplett alles, oder? Alles, was du irgendwie gekannt hast, von der Strategie musst umstellen. Oder einmal hat es mal so Molotow-Regen gegeben. Einfach so random Molotow-Cocktails, wo abgeregnet sind. Und du hast halt nicht können anschleichen, wie du sonst hast können, sondern hast immer wieder müssen ausweichen. Oder ich hatte eine Modifikation, wo ich Gegner mit Faustschlägen kann ich sie in Brand können setzen. Das war schon lustig.
Ja, das ist geil.
Also wirklich komplett durch die Reizung. Und auch hier eben der Kontrast zur ernsten Hauptstory. Grösser könnte er nicht sein. Aber es macht Spass. Und ich finde das Gameplay von Part 2 finde ich super. Es ist also eine Mischung zwischen Stealth und Action. Es kommt in diesem Modus wirklich cool zur Geltung. Aber eben, man muss sich so ein bisschen auf die Roguelike-Struktur einlassen und verabschieden von den inhaltlichen Sachen, die die Story eigentlich so gut machen. Und sonst gibt es auch noch recht viele so Behind-the-Scenes-Sachen, die cool sind. Es sind zum Beispiel 3 Level integriert, die nicht im Hauptspiel waren. Die sind verworfen worden aus verschiedenen Gründen und die kannst du jetzt spielen im Remaster. Und es wird dann auch erklärt in den Levels selber, hey, wieso ist das Level verworfen worden, wieso hat es nicht ins Spiel geschafft, was wäre die Idee dahinter gewesen. Und das ist super cool, was so ein bisschen hinter Kulissen zu sehen. Weil es ist immer mega Geheimniskrämerei, oder? Wie bei so grossen Videospielproduktionen. Und jetzt erfahrst du einfach, okay, ja gut, wir haben entweder, es hat budgetär nicht mehr gelangt, es hat von der Zeit her nicht mehr gelangt, es hat nicht in die Story passt. Und das ist wirklich faszinierend. Und die Level sind wirklich teilweise nicht fertig. Also, es fehlen Texturen, es fehlen Animationen, ein paar Charaktere, es ist dumm. Und es ist super cool, so etwas zu sehen. Deswegen sollte es in mehr Spiel haben, so, so Behind-the-Scenes-Eindrücke.
Und, das Ganze wirkt schon irgendwie ein bisschen überflüssig.
Das ja, absolut.
Man macht Geld.
Ja, und absolut.
Das ist nicht nötig, Geld. Ja. Nein, absolut so, nicht. Aber ich finde auch, sie hat es nicht Remaster so nennen, weil es ist, das ist nicht wie der Hauptverkaufsgrund, sondern irgendwie Director's Cut oder so irgendetwas, weil eben mit all den Behind-the-Scenes-Eindrücken plus noch mit dem Roguelike-Modus, das ist halt einfach wie, das ist der Haupt-Selling-Point und nicht, dass sie es remastered haben mit ein bisschen besseren Texturen, die eh niemand wird bemerken. So.
Aber ja, es wirkt wie so ein paar Zyklen, die du dazu überkommst, wenn du das andere eigentlich aber schon
kennst.
Ja,
wie kennst. Du gesagt hast. Genau. Man hat das irgendwie, ich weiß nicht, was der Startpunkt war für das. Weißt du, wirklich so, hey, unser nächstes Game kommt erst in 10 Jahren, wir müssen nochmal irgendwelche Geld machen, oder? Oder ob sie irgendwie eine Idee gehabt haben mit dem Roguelite und von dem aus. Aber ja, und ich habe das Gefühl, es ist schon irgendwie so ein bisschen zusammengeflickt, das Ganze.
Mega, ja.
Und nachher.
Hey, und ich habe sehr schade gefunden, als ich den Roguelike-Modus gespielt habe, habe ich immer an das The Last of Us Multiplayer-Spiel müssen denken, wo gecancelt wurde. Wie sich das auch hätte angefühlt. Es wäre auch recht ähnlich gewesen, so vom Feeling her. Und ich habe sehr schade gefunden, werden wir das nie sehen. Ja.
Ich habe auch den Eindruck, das ist ja zwar, glaube ich, im letzten auch nochmal, das haben einige recht cool gefunden, aber ich habe auch das Gefühl, es hat, für den gibt es viel zu kleinen Markt. Ich habe den Eindruck, die Leute finden auch, das ist eines von diesen Singleplayer-Games und die Fans sind die Fans von diesen Singleplayer und da gibt es zu wenig, die sich auf einen Multiplayer von dem auskoppeln.
Ja, und eben, es lebt ja schon mega auch von der Story und ist, glaube ich, schwierig, so mit einem Multiplayer, dass so etwas nicht verloren geht.
Ja, ja, absolut. Absolut. Mhm. Eben, ich meine, es geht jetzt beim Roguelike geht's komplett verloren.
Mhm. Eben genau.
Es gibt sicher mal irgendwie einen Hintergrund, wo man dann wenigstens erfährt, was es für eine Art Game hätte sollen werden.
In 10 Jahren, genau, wenn irgendein alter Bild liegt und man den mal anspielen kann.
Ja, genau. Hey, komm, dann habe ich noch etwas ganz anderes. Und
das freue ich mich.
Das kommt auch morgen. Das kommt auch am 19. raus. Aber erst im Early Access. Und das heisst Pal World. Also scheiß Wort. Ja, ja. Pal wie Kumpel. Und das ist eigentlich wirklich so ein Pokémon mit ganz Survival Game.
Das klingt so gut.
Hey, du spielst so der Third Person, siehst deine Figur, wo du ein komische Proportionen hast und das Auto kannst du designen, so wie ich. Ich habe einen mega fetten Oberkörper und die mega Stummelbeinchen gemacht. Pinkige Haare und einen grauen Bart. Und eben, es fängt an als Survival-Game. Du läufst rum, dann boxest du in einen Baum rein und sammelst Steine, damit du Ressourcen hast. Dann baust du ein rudimentäres Camp auf, wo du kannst, halt kochen und Zeug craften. Also wirklich wie alle Survival-Games. Survival 1x1. Aber was es speziell macht, ist eben in dieser Welt hat es die Pals. Das sind einfach so Viecher, die wirklich einfach aussehen wie Pokémon. Also meine Frau die hat früher sehr viel Pokémon gespielt. Heute kann sie nicht mehr so viel damit anfangen, aber sie hat auch gefunden, hey, das ist ja verdammt dreist geklaut. Also du siehst eigentlich immer, ja, das ist mutig, das und das. Das ist der Vorgänger, das sind Hypno-Pokémon. Und einfach, es ist so offensichtlich. Und ich finde, Namen, die sind sogar noch plumper. Ich habe wirklich das Gefühl, bei Nintendo oder Pokémon Company, nach wie viel? 500 Pokémon, da gehen direkt Ideen aus. Und sie sind ja die wenigsten so richtig gut originell.
Wir sind bei 1000 mittlerweile.
Ja, leck.
Und da ja, ist einfach, ich wollte sagen, es sind viel mehr.
Da haben sie einfach genau das Erste, was dir eingefallen ist. Aber ich finde es ja zum Teil noch lustig. Also weißt du, irgendwie, ach, wie heisst jetzt die Huren Eule? Fuck, jetzt weiss ich es nicht mehr. Hukrates, genau. Hukrates. Die Eule und Sokrates. Hukrates. einfach dumm, das ist genau mein Humor. und es ist wirklich, weißt du, übrigens, die Welt ist auf eine Art so ein bisschen karg. wie im Pokémon Arceus, wie das geheißen?
Arceus, ja.
Arceus, ja.
Es erinnert mich sehr an das, aber da ist es auf dem PC und es ist natürlich hochauflösend und so, es sieht schon ein bisschen besser aus, aber die Welt ist auf einer Art schon ein bisschen detailarm, aber sieht gleich, du siehst relativ weit, weißt du, so Türme und Brücken und Gebäude zum Entdecken und so. Und, aber eben, dann siehst du überall die Viecher rumhoppeln und die musst du einfangen, wie im Pokémon. Und einfach...
Hast du auch so Bell?
Natürlich hast du auch Bell. So heisst es anders. Hast du auch verschiedene. Und statt im Pokémon, dass dann ein rundenbasierter Kampf anfängt, gehst du dort hin mit dem Knüppel und vermöbelst die kleinen Viecher.
Nein!
Oh. Du verhaust auch mit dem
Knüppel. Ich weiß nicht, ob ich
das kann. Schläger. Es ist so. Es ist
ja, aber
so
Michel, eigentlich machst du genau das Gleiche in den Pokémon-Spielen. Du gehst schon zu den Pokémon und verhaust und tust dann in einen Ball zwängen.
Also nein, aber man tut sie mit Wasser anspritzen und macht einen Wirbelstrom. Wir verbrennen
sie und setzt sie unter Strom.
Das siehst du nicht. Das ist nur eure Vorstellung davon.
Es ist wirklich. Es ist darum, ich habe mich wirklich gefragt, hat das jemand gemacht, einfach Pokémon blöd findet. Und da kannst du einfach hin und dann vermöbelst du sie. Und sie sind alle so herzig und fluffig. So, ja, das sind einfach so runde Schöfe. Und dann haust du sie kaputt. Und wenn du zu viel haust, dann sind sie, ich glaube, ich bin nicht sicher, ob sie tot sind. Sie sind dann einfach, sie ruggeln dann einfach weg. Du kannst gar nichts machen. Also, kommst du zum Teil Ressourcen über von ihnen. Du darfst eben nur bis fast kaputt hauen und dann wirfst du den Ball an. Und ich finde es eigentlich noch witzig gemacht, weil so dann beim Controller am Anfang habe ich mich immer verdrückt und die Bälle einfach weggeschmissen, weil es ist der, muss ich selber schauen, die Buttons hinten, die Triggers, Bumper. Mhm. Ich glaube, der eine ist zum Hauen und der andere ist zum den Ball werfen. Und es ist eigentlich, ich finde, es funktioniert noch gut. Das heisst, du bist wirklich am Möbeln, am Ausweichen und dann siehst du, okay, jetzt kannst du noch einmal hauen und dann wirfst du ihm gerade den Ball an den Rand. Und dann kommt auch oben dran, dann zieht es in die Kugeln rein, wie bei Pokémon, und dann siehst du eine Prozentanzeige, wo du dann hoffentlich eingefangen hast. Und wenn es höherlevelige Perls sind, dann springen sie zum Teil wieder raus. Dann haust du nochmal einen Scheiß auf den Deckel.
Ja,
eben das. Super witzig. Und du sammelst die natürlich alle ein. Und dann nimmst du die mit und dann lässt du in deiner Basis arbeiten für dich.
Nein, das ist Sklaven.
Das ist so geil im Fall. Und die haben ja alle ihre Eigenschaften, oder? Der eine zum Beispiel, der kann Wasser spucken und das heisst, der kann die Farm bewässern.
Ah, ja. Yeah.
Und du tust dann, du hast wie so einen Stack, den du mitnehmen kannst. Einen hast du eigentlich wie so im Lager irgendwo und die einen kannst du dann der Basis zuweisen und du siehst dann, von welche Skills sie beherrschen. Und am Anfang hast du irgendeine Sättigung, die eins haben. Und nachher, jetzt habe ich gerade so irgendwelche komischen Affen gefunden, die haben etwa 5. Die können transportieren, die können, glaube ich, irgendwie Steine abbauen, die können kochen, nein, kochen kann, glaube ich, nur das Feuerviech da. Aber das ist noch witzig, dann nimmst du natürlich einfach die dann arbeiten und dann jetzt habe ich so einen kleinen Bergbau-Ding, wo sie Stein pickeln können und Bäume und was habe ich noch alles? Eine Werkstatt, weil sie helfen dir dann eben beim Bauen. Dann kommen alle kleinen Viecher um dich herum mit ihren Hämmerli und dann haust du das Fäufchen über so ein Teil und dann craftest du. Das ist super lustig.
Aber es wirkt auch ein bisschen strategischer, oder? Weil bei Pokémon hast du ja immer das gleiche Ziel. Du musst irgendwie gegen andere Arenaleiter kämpfen und so. Und
kommt da natürlich auch. Jetzt,
also ein Bau.
Also es hat auch noch einen Arena-Boss, der in so einem Turm ist. Ich habe das schon mal versucht. Du kannst jetzt Vierte machen. Ich habe es alleine gemacht. Und dann, ey, das ist aber auch so ein, den siehst du im Trailer, der riesengroße geile Sieg mit einem MG oder so. Und sie hockt dann hinten drauf. Und ich habe aber nicht geschafft. Und weil es noch in dem Pre-Early Access ist, hat es natürlich nicht viele Spieler. Aber also ich muss wirklich sagen, ich finde es wirklich noch ein gutes Game. Es ist, weißt, es wirkt irgendwie beknackt, aber ich habe wirklich das Gefühl, es funktioniert. Du kannst dann die Pals, die haben ja dann auch verschiedene Eigenschaften. Du kannst auch die dann rumkommandieren. Also wenn du dumm laufst, kannst du sie rauslassen, eins, und dann. Der eine zum Beispiel, am Domi habe ich ein Video geschickt. Der sieht auch aus wie so ein Pokémon, wie das Feuer-Pokémon. Ich weiß nicht, wie es heisst.
Das ist Glamonda.
Ich habe vermutlich eine Mischung zwischen dem und so einem Fuchs. Und der kämpft einfach, hat einen Angriff. Du kannst ihm dann auch neue Skills freischalten. Du kannst ihn aber einfach unter den Arm nehmen, als Flammenwerfer brauchen.
Das ist so geil.
Das ist so geil. Dann läufst du einfach rum mit dem Fuchs, machst einfach den. Zündest einfach alles an. Und bei der einen kannst du dann so eine Sattelerweiterung craften, dann kannst du auf dem Reiten, du kannst fliegen. Und der einen habe ich jetzt einfach eine Maschinenpistole gegeben und in die Hand gedrückt. Und dann hockt er mir auf die Schulter und ballert. Hey, ist
nein, geil. Das ist ja hoher kreativ eigentlich. Also, es ist so ein bisschen Pokémon für Erwachsene, um sich ein bisschen auszuleben, glaube ich.
Aber schon. Aber es ist, ich muss schon sagen, es hat ein bisschen einen komischen Vibe, weil wirklich die arbeiten alle wirklich wie Sklaven für mich. Und eben, du möbelst ja dann zuerst runter. Und jetzt habe ich übrigens gerade ein Schlachtmesser freigeschaltet. So ein Butcher Knife. Und dann kannst du einfach die schlachten, die überflüssigen.
Und dann kann sein, der Pokémon, der kochen kann, kann dir den kochen.
Hey, ich gehe davon aus, dass du die noch kannst in einen anderen verfüttern. Also, es ist wirklich.
Kannibalismus ist das.
Kapitalismus in, wirklich so. Das ist so ein Kapitalismus-Manager-Game, wo einfach so. Schaffen. Das einfach, schau, lernen, Kinder. Ihr müsst einfach immer bügeln. Andere bügeln lassen für euch. Und wer nicht kuscht, der wird in den Kochtopf geschmissen. Nein, aber und so schläfst du einfach in dieser Welt halt rum, hast abends Schatzkisten, die du finden kannst. Es hat auch noch so irgendwelche Banden, wo alle Knarren haben. Ich habe noch keine freigeschalten. Ich muss
mit dem Spiel. Story?
Weil mega wenig. Also, weißt du, wirklich so drei Sets bis jetzt hat es mir die erzählt, also nicht. Ich könnte nichts über das sagen. Aber ich bin wirklich momentan motiviert, mich auch so, vermutlich wie eher beim Pokémon, einfach weil es halt, es hat so viele und die wollte ich natürlich einfangen. Und die sind zum Teil recht gross. Also weißt du, jetzt habe ich irgendwie so ein Hure Nessie habe ich letztens eingefangen, so ein riesen Hure Dino und dann hat es auch noch so ein Mammut, wo man läuft, aber das kann ich irgendwie noch nicht einfangen mit dem Ball.
Haben sie auch so verschiedene Typen, ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Also weißt so,
ja, irgendetwas hast du also, angetönt, dass es verschiedene Bälle gibt, oder?
Du meinst so führend?
Ja, genau. Was, wenn du dann in den Kampf schickst. Also, du hast ja gesagt, das Feuer-Dings kann kochen, oder? Aber ist dann auch im Kampf wie so verschiedene.
Ich gehe davon aus, dass sie. Ich weiss nicht, wie sie reagieren aufeinander. Weißt, es ist, was es nicht ist, das Game. Es ist nicht so. Gewisse Sachen klärt es nicht. Und du merkst noch viel zu viele Schritte. Musst,
aha, ja.
Aber es ist schon so. Die einen sind ja so ein bisschen feuerbasiert. Und der eine hat. Eben der, der wie der Hypno, die Hypno-Enten ist im Pokémon da.
Denton.
Vermutlich, ja. der hat auch so ein bisschen, in dem Sinne Skills sind auch irgendwie so, weißt du, so ein bisschen Psycho-Skills. Mhm. Und ich gehe auch davon aus, die haben alle so ihre Stärken und Schwächen. Das ist sicher so, ja. Sie haben ja auch mega viel. Und eben, also weißt du, es geht wirklich noch tief. Also eben, jedes Pokémon hat irgendwie hat Skills und du kannst dann auch, ich habe irgendwelche Pflanzen gefunden, die du dann kannst füttern, dann lernen sie neue. Und dann hast du einen riesigen Skill-Tree. Da geht es bis auf Level 45 ab. Weißt du, So ein Tech-Tree, wo du Sachen freischaltest zum Bauen oder eben zum Craften. Du hast ein eigenes. Hast du auch noch ein Skill-Tree? Nein, ich glaube nicht, aber du hast einfach Punkte zum Freischalten. Aber eben so, was es wirklich noch nicht ist, eben, weißt du, am Anfang nicht checkt, musst du die Viecher irgendwie in den Traps zuweisen. Aber nein, das machen sie, glaube ich, einfach selber. Und, aber dann habe ich noch irgendwelche Betten gebaut und nachher in der Nacht haben aber gleich alle auf einem Haufen geschlafen. Habe ich auch nicht gecheckt. Und wir schlafen dann nicht 10 Meter nebenan auf dem Bett und motzen, warum wir kein Bett haben. Also das habe ich nicht verstanden. Yeah. Und zum Beispiel, wenn du etwas bauen willst, dann gehst du zum der Werkbank, dann drückst du irgendwie an, dann geht es auf, dann drückst du nochmal an, das willst du bauen, dann bestätigst du Craft. Ah nein, dann drückst du Y, weil du willst die maximale Menge von dem Pokéball bauen. Dann drückst du wieder X zum Bestätigen oder A und dann drückst du nochmal X und zwar lang, dann fängt das an zu bauen. Und dann nachher, wenn es fertig gebaut ist, nochmal X, um es mitzunehmen. Hey, das sind etwa 8 Klicks.
Ah, okay, alles
ein bisschen. Das ist immer ein bisschen zu viel, ja.
Da merkst du, so
Zeug, Early Access. Genau, wo dann wahrscheinlich während dem Early Access optimiert wird, wenn Feedback reinkommt und so. Hey, wirklich krass, ist dann so wie ein Fiebertraum von einem Pokémon-Fan irgendwie. So, also wirklich so
ja,
absolut, hey.
Und es ist wirklich erstaunlich, wie die Viecher aussehen. Wir haben jetzt so ein paar Trailer nebenbei angeschaut und es ist wirklich so die Grenze wahrscheinlich, die schwierige Grenze, dass es sehr ähnlich wie Pokémon aussieht, aber nicht so ähnlich, dass sie verklagt werden
können. Ja, da habe ich mir im Fall genau vorher angedacht. Also es ist schon grenzwertig, wie ähnlich das es ist.
Gell, das ist unglaublich, oder? Also,
wäre noch lustig, so ein Quiz zu machen mit jemandem, der schon lange im Pokémon gespielt hat, ob es ein Pokémon ist oder ein Pal-Dings. Wie heisst es in Pals? Einfach Pals.
Pals, glaube ich. Okay. Ja. Das stimmt, das wäre verdammt lustig. Ja, für euch wäre sicher kein Problem, aber ja, das stimmt.
Hey,
ja.
Ich weiß es einfach nicht. Ich habe also den Grossteil von diesen 1000 habe ich dann auch nicht mehr so mit so einem grossen Invest gespielt, wie ich das früher gemacht habe. Ich glaube, ich würde das ein paar Mal falsch tippen, tatsächlich.
Und die Designs sind wirklich, ich finde die Designs wirklich cool. Eben, die Welt ist ein bisschen karg, Aber, habe ich gesagt, es hat im Fall auch noch Zelda kopiert. Also weißt du, du kannst ja natürlich auch klettern. Und im Fall die Geräusche, wenn du, bei was jetzt? Ich glaube, wenn du so einen Schnellreiseturm freischaltest oder so. Hey, die Frau auch gerade. 1:1 bei Zelda, bei Breath of the Wild. Weißt du das? Oder wenn du einen Schrein fertig machst oder so. Die haben einfach das genommen und gesampelt oder so. Aber das klingt also so verdammt ähnlich.
Ich habe vorher auch gedacht, bei dem, was du gesagt hast, du kannst ihn irgendwie auf die Schulter nehmen, aber du kannst ihn auch quasi so als Flammenwerfer benutzen. So ein bisschen da, du kannst Waffen anders verwenden, je nachdem, wie du sie in die Hand nimmst. Mhm. Hat mich schon ein bisschen an Zelda erinnert.
Ja, du ja, kannst die Formen so natürlich auch
zusammenbauen.
Mhm. Ah, der Gleitschirm, ja.
Okay.
Ah, ja.
Natürlich.
Ja, genau so also, Sachen.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Aber ich habe schon das Gefühl, also die Basis jetzt, die scheint mir jetzt mehr als vorhanden. Und ja, wenn du Bock hast, auf irgendwie ein Pokémon-Arbeitslager zu errichten, das kommt dir wirklich so vor. Aber dann kannst du das machen.
Ja, aber auch, das machst du eigentlich auch in den Pokémon-Spielen. Du tust dich ein bisschen Viecher versklaven und lass sie kämpfen für dich. Und es ist
eigentlich... Ganz halt sammeln auch, ist auch noch cool, oder?
Ja, dass du dich das explizit aussprechen, was in den Pokémon-Games implizit passiert.
So wirkt.
Ja,
du haust dich einfach kaputt. Das ist so herzige Viecher und du nimmst einen Baseballschläger am Anfang und verhaust sie. Das ist so komisch. Ja, das ist Pal World. Gibt's, ich habe es noch gar nicht gesagt, es gibt nur PC aktuell. Oder wenn es dann rauskommt am 19. Im Game Pass ist es übrigens gerade drin.
Ah, geil.
Und, yes. Ich muss vor allem den Multiplayer den mal noch ausprobieren.
Mhm.
Ja, also komm, dann ich würde sagen, machen wir da durch. Dann kann ich dir über Asgard's Wrath vielleicht mal ein anderes Mal erzählen.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, danke euch vielmals fürs Zuhören und Michel und Tommy, danke vielmals fürs Mitmachen und bis in der Woche. Tschüss miteinander.
Tschüss.
Ciao, ciao.